Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Kommende Woche werden neue Forschungsergebnisse vorgestellt zum DDR-Doping und den damaligen Mechanismen und Verantwortlichkeiten. Wer sich jetzt fragt, im Moment ist da nicht schon längst alles bis ins letzte Detail aufgeklärt? Ja, unter Forschungsgesichtspunkten stehen da noch einige Fragen im Raum. Zum Beispiel, wie viel wussten die Leistungssportlerinnen und Sportler? Wie ist ihnen das Doping vermittelt worden? In welchem gesellschaftlichen und geistigen Umfeld ist das geschehen? Dazu sind vor allem die Dopingprozesse gegen Verantwortliche des DDR-Staatsdopings in den 90er Jahren breit ausgewertet worden. Durchgeführt wurde diese Forschungsarbeit vom Zentrum Deutsche Sportgeschichte, geleitet von der Historikerin Jutta Braun und ihrem Kollegen René Wiese. Mit Jutta Braun habe ich vor dieser Sendung über ihre Forschung und den Hintergründen gesprochen. Meine erste Frage: Warum jetzt diese Arbeit genau jetzt?
Also ich habe mich schon längere Zeit mit den Akten der Dopingprozesse beschäftigt, habe seit 2011 Akten gesammelt im Archiv der Generalstaatsanwaltschaft. Das ist ein unglaublich interessanter Quellenfundus, weil in diesen Aussagen jede hässliche Kleinigkeit ausgeleuchtet wird. Beschuldigte werden mit ihrer eigenen Heuchelei konfrontiert. Ein unglaublich starkes Material. Und das traf jetzt zusammen mit dem Bestreben des Landes Thüringen und des Landessportbundes Thüringen, den Geschädigten des DDR-Dopings zu helfen. Da sind sie schon seit längerer Zeit aktiv und beobachten aber eben immer wieder die Schwierigkeiten, die Geschädigte haben, wenn sie nachweisen wollen, dass sie Opfer einer hoheitlichen Maßnahme waren, dass es sich um einen staatlichen Willkürakt handelte. Also wenn sie Kompensation für ihr Leiden suchen, wird ihnen schlicht und ergreifend häufig nicht geglaubt. Und das hat uns darauf gebracht, dass eben doch fundierte Kenntnisse der damaligen historischen Konstellation immer noch fehlen und nicht breit gestreut sind. Das hat auch meines Erachtens nicht nur was mit Ignoranz zu tun, sondern es ist manchmal auch einfach, glaube ich, schwierig, sich in die Struktur einer vergangenen Epoche und in die Umstände einer vergangenen Epoche zurückzuversetzen. Viele verstehen nicht, dass man eben natürlich 1972 das Wort Oral-Turinabol nicht einfach googeln konnte. Viele verstehen nicht, welche Begrenzungen es gegeben hat hinsichtlich der Handlungsoptionen in einem Zwangssystem, hinsichtlich der mangelnden Informationsmöglichkeiten, die ja in der Form gar nicht gegeben waren. Und so ist eben der Wunsch entstanden, dieses historische Geschehen nochmal in der ganzen Komplexität auszuleuchten. Denn für mein Verständnis geht es eben nicht nur primär darum, wusste ein Sportler oder eine Sportlerin, dass er oder sie gedopt wird oder nicht. Das war ja lange Zeit die Leitfrage sozusagen, sondern es geht natürlich überhaupt um die Handlungsoptionen, die man in einem solchen System hatte. Es geht auch um politische Repression und um physischen und seelischen Zwang. Das muss alles ins Gesamtbild hineingebracht werden, damit die Geschädigten heute die Möglichkeit haben, dass ihnen Glauben geschenkt wird.
Also im Grunde ist das Wissen eigentlich da, es liegt im Grunde vor, aber es ist nicht in der Weise bisher ausgewertet worden, dass tatsächlich auch Geschädigte belegen konnten, dass die Dinge so waren, wie sie schildern. Und zum anderen haben wir ja auch in den letzten Jahren, das haben Sie schon jetzt mit angesprochen, einen Streit darum gesehen, in dem es immer wieder darum ging, war das ein wissentliches oder unwissentliches Doping? Und diese Fragestellung, ist Ihnen zu kurz gegriffen?
Wenn man sich nur auf diese Fragestellung konzentriert, verstellt das den Blick auf ebenso wichtige Faktoren. Also in dieser ganzen Debatte verschwinden die Systemträger und die Mitwisser und die Profiteure doch sehr, sehr stark im Nebel der Geschichte. Und das erscheint mir doch sehr, sehr wichtig, dass man nochmal sehr genau hinschaut auf die Funktionäre, auf die Trainerschaft, auf die Ärzteschaft, die massiv gegen Gesetze verstoßen haben, die gegen ihr eigenes Berufsethos verstoßen haben. Es war eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Es war eine Top-Down-Diktatur, wo der Sportler sozusagen ganz unten stand. Und wie das alles ineinander gegriffen hat, das kann man eben anhand der Akten der Dopingprozesse jetzt eben mit einer unglaublichen Quellendichte nochmal ausleuchten und belegen. Und anhand zahlreicher Einzelschicksale eben dieses Zwangssystem darlegen. Auch übrigens darlegen, wie Trainer und Ärzte selber ihre eigene Situation einschätzten. Denn auch hier hat es natürlich manchmal Zweifel gegeben. es hat bei Wissenschaftlern, die Präparate entwickelten, schon den einen oder anderen Oppenheimer-Moment gegeben, sozusagen, dass man sich gegruselt hat und gesagt hat, in dem Moment, wo wir dieses Präparat jetzt entwickelt haben, haben wir auf die Anwendungsweise ja nachher gar keinen Einfluss mehr. Das ist einigen klar geworden. Aber was einmal in der Welt ist, ist in der Welt. Das heißt, es wirft auch ganz grundsätzliche wissenschaftsethische Fragen auf.
Und die sind vor allen Dingen deutlich dadurch, dass die Beteiligten damals in den Dopingprozessen das so geschildert und ausgesagt haben.
Genau, sie haben vieles ausgesagt unter dem, wie soll ich sagen, unter dem Einfluss einer Vernehmungssituation, haben viele Verantwortliche sich ganz anders geäußert, als sie es zuvor und danach öffentlich getan haben. Also allein daraus, aus dieser Differenz, könnte man schon eine sehr luzide Studie verfassen. Aber darum geht es gar nicht primär. Es geht im Grunde genommen darum, zu zeigen, wie dieser Sportbetrug eben eingebettet war in ein breites Feld von Mitwissern, auch verschiedenster Institutionen übrigens innerhalb der DDR, die nicht nur den Sport betrafen. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, man darf diese Debatte nicht verinseln auf eine reine DDR-Geschichte, denn was man mittlerweile eben auch viel, viel präziser belegen kann, auch anhand dieser Akten, die da gesammelt wurden. Denn es sind ja nicht nur Zeugenaussagen, auch viele Stasi-Dokumente tauchen ja in diesen Dopingprozessakten auf, die auch noch mal ein ganz eigenes Licht werfen auf die damaligen Prozesse. Es wird deutlich, dass es einen internationalen Sportbetrug gegeben hat. Es hat eine deutsch-deutsche Kumpanei unter Sportmedizinern gegeben. Das heißt, es war eine riesige Kette aus, ja, Karrieristen und Drahtziehern und Experimentierfreudigen im Sport und auch im Militär und in der Ärzteschaft. Und die Sportler waren da eben nur ein sehr, sehr kleiner, wenn auch besonders gefährdeter Teil, der bis heute diese Lasten trägt. Und diesen Gesamtzusammenhang können und müssen und ja, werden wir eben auch nachweisen.
Inwieweit haben Sie, was ich eingangs auch beschrieben habe, dieses Umfeld erforscht? Sie haben vorher mal gesagt, Oral-Turinabol konnte man damals in der DDR nicht einfach googeln.
Ich glaube, dass man sich über zwei Dinge im Klaren sein muss. Und das ist eben vielleicht aus heutiger Perspektive tatsächlich auch schwer, sich da nochmal so reinzuversetzen, was für ein geschlossenes System das im Grunde genommen war, wo die jungen Leute ja schon in der Kinder- und Jugendsportschule von der Stadtsicherheit ausspioniert wurden und entsprechend politisch erzogen wurden. Das war ja ein gesamtes Umfeld, was auf Medaillenproduktion glasklar ausgerichtet war. Da wurden ja keine Diskurse geführt, öffentlich. Das war ja sehr homogen. Und es ist eben die Frage, inwieweit sich da eben einem jungen Menschen andere Handlungsperspektiven eröffnen.
Viele stellen sich ja heute im Nachhinein diese Frage, naja, die haben es doch gewusst und die haben es zum Teil auch gewollt. Also die damaligen Sportlerinnen und Sportler.
Es ist sicherlich richtig, dass es immer etwas Intrinsisches gibt. Also es gibt ja dieses Wort von Herrschaft und Eigensinn. Das ist eine Begrifflichkeit, die entwickelt wurde, um gleichsam das Mitmachen in einer Diktatur zu erklären. Ja, und das passt natürlich in diesem Bereich sehr, sehr gut. Junge Sportler haben ein Eigeninteresse daran, erfolgreich zu sein. Deswegen kann man sie ja auch dementsprechend motivieren. Es ist aber immer ganz interessant, wo dann auch die Sollbruchstellen doch liegen. Also ich bin ein junger Sportler, ich will erfolgreich sein, ich werde gedopt, ich stimme diesem Doping vielleicht sogar auch zu, kenne vielleicht die Nebenwirkungen nicht, aber sage ja gut. Was mir dann aber vielleicht nicht klar ist, ist, dass ich über die normale Anwendungskonzeption hinaus auch noch zusätzlich plötzlich vor dem Wettkampf gespritzt werde, weil Herr Höppner oder jemand anderer dieser Meinung ist, dass das jetzt sein muss. Also es war ja völlig unberechenbar, was mit dem Einzelnen geschieht. Man hatte ja keinen Überblick darüber, was einem zugefügt wird an Mitteln oder an sonstigen Zwängen. Und das meine ich, dass im Grunde genommen diese souveräne Perspektive, die man bräuchte und die Aufklärung, die man bräuchte, natürlich überhaupt nicht vorhanden war.
Wie ist das mit Sportlerinnen und Sportlern der zweiten Reihe? Inwieweit lassen die sich auch als Opfer identifizieren?
Das war ein ganz wichtiger Aspekt auch für unser Forschungsvorhaben, weil das immer wieder in den Anerkennungsverfahren auch ein Schwachpunkt ist, dass Menschen zu hören bekommen, warum gehst du denn aufs Amt, warum lässt du dich denn überhaupt beraten, du warst doch gar nicht Olympiakader, was willst du eigentlich, du hast doch sicherlich nichts bekommen. Und genau das kann man eben anhand dieser Prozessakten jetzt eben sehr, sehr schön zeigen, wie weit doch diese Dopingpraxis gereicht hat, explizit bis in die zweite und dritte Reihe. Natürlich die Nachwuchskader, die Anschlusskader waren erfasst. Das kann man an vielen, vielen, vielen Einzelbeispielen belegen. Und was aber ebenso wichtig ist, ist jetzt nicht nur, dass wir das in ein historisches Buch hineinpressen, das Wissen, was dann wieder im Regal verschwindet, sondern wir wollen ja explizit mit diesem Forschungsprojekt jetzt eben auch einen Dialog eingehen mit den Behörden. Deswegen wird bei der Präsentation der Forschungsergebnisse im Anschluss am nächsten Tag ein Fachsymposium stattfinden mit Juristen, mit verschiedenen Behördenvertretern, um genau zu fragen, wie können wir jetzt dieses Fachwissen in Orientierungshilfen übersetzen, in Handreichungen. Wie kann also im besten Sinne Public History gemacht werden? Es geht darum, die Kenntnis der historischen Prozesse soweit öffentlich zu machen und auch den Entscheidungsträgern in Ämtern und in der Justiz noch einmal zu verdeutlichen, mithilfe von Leitfäden, mithilfe einer Fallmatrix, damit die Betroffenen nicht mit ihrer Geschichte allein gelassen werden, sondern sie sich berufen können auf bestimmte Muster und Strukturen des Staatssports, von denen auch sie betroffen waren.
Historikerin Jutta Braun zu neuen Forschungsergebnissen zum Doping in der DDR. Diese Forschungsergebnisse werden kommenden Dienstag im Thüringer Landtag vorgestellt.